SWR Aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geißler.
Ja, heute hat der Einzelhandelsverband HDE einen interessanten Superlativ veröffentlicht. Die Einzelhändler verzeichnen im Juni den stärksten Umsatzrückgang seit 1994. 8,8% weniger im Vergleich zum Juni letztes Jahr. Nominal lag der Umsatzrückgang nur bei 0,8%. Konkret heißt das also, die Deutschen haben nicht viel weniger ausgegeben als im Juni 2021. Was das bedeutet, das habe ich mir mal genauer angeschaut, zusammen mit dem Konsumforscher und Neuromarketing-Experten Hans-Georg Häusel. Herr Häusel, die Leute geben also insgesamt in etwa dieselbe Summe aus für Konsumgüter wie letztes Jahr. Heißt das, sie kaufen weniger oder qualitativ nicht so hochwertig? Also zum Beispiel die günstigere Flasche Sekt, kann ich mir das in etwa so vorstellen?
Genau, jetzt ist man noch dabei, einigermaßen den Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Man schränkt sich nicht ein. Es hängt natürlich immer davon ab, in welcher finanziellen Lage sie grundsätzlich sind. Es gibt ja viele Menschen in der Bevölkerung, die genug Geld haben, denen ist es relativ egal, was da passiert. Aber wenn sie im mittleren, unteren Einkommensbereich ist, was ja ein großer Teil unserer Bevölkerung ist, beginnt genau diese Umschichtung. Man kauft preiswerter, man kauft noch das Gleiche, aber man guckt halt im Regal, was unten ist. Bei den Handelsmärkten, man geht häufiger zum Discounter oder sowas. Das Leben wird noch einigermaßen geführt, aber man beginnt schon zu verzichten bei den Lustgütern. Das heißt, man kauft weniger Güter, die man eigentlich im täglichen Leben nicht braucht. Deswegen jammern ja auch die Modegeschäfte und so weiter, weil die spüren das als erstes.
Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück, Herr Häusel. Die Frage drängt sich jetzt aber auf, sparen die Leute gerade tatsächlich in erster Linie, weil das Geld wirklich weniger wird, weil sie das Gefühl haben, sie haben weniger zur Verfügung, also haut es schon rein? Oder sind es momentan noch, jetzt im Sommer, hat es momentan noch so eine Art psychologischen Hintergrund, dass wir sozusagen Angst haben vor dem, was noch kommt?
Ja, natürlich. Also unser Sparverhalten gliedert sich tatsächlich eine objektive Situation und eine psychologische Situation. Das muss nicht immer das Gleiche sein. Das heißt, objektiv fangen die Leute jetzt an zu sparen, weil sie schon merken, ich komme mit dem Geld, was ich normalerweise zur Verfügung habe, nicht mehr, kriege ich nicht mehr so viel wie früher. Das heißt, sie fangen an, sich zu optimieren. Das ist noch nicht richtig sparen, aber man kauft dort preiswerter und so weiter an. Aber jetzt kommt im Hintergrund die zweite Ebene, das ist die Sorge um die Welt. Und jetzt ist es ja so, dass diesmal bei Corona hat man gesagt, naja, jetzt nehmen wir noch diese Virusvariante mit und dann ist das Ganze zu Ende. Das heißt, der Silberstreif am Horizont war sichtbar, der ist jetzt aber nicht mehr sichtbar. Denn alle Politiker sprechen von Zeitenwende, es geht abwärts, es wird nie mehr so werden, wie es jemals war. Das heißt, die Sorge hat keinen Hoffnungsschimmer mehr und das beflügelt natürlich und befeuert nun die Angst, die Sorge, und Sorge ist die Mutter der Sparsamkeit.
Konkret sparen oder zurückhalten tun wir uns bei, Sie haben es genannt, Lustgütern. Jetzt schauen wir vielleicht mal auf die Gastronomie. Also für mich war es immer so, das Essen gehen war immer ein absoluter Luxus. Also selber kochen, das galt ja immer als günstigere Variante. Jetzt ist es aber so, dass die Gastro tatsächlich umsatzmäßig zugelegt hat. Wie erklärt sich das?
Das ist der Nach-Corona-Effekt, der uns jetzt noch trägt ein Stück weit. Die Menschen haben nach Corona einfach wieder das Gefühl, rauszugehen. Und rauszugehen im kleinen Mikrokosmos ist in den Biergarten, in die Kneipe um die Ecke, mal schön essen gehen. Und rausgehen im großen Kosmos ist halt ins Flugzeug zu sitzen und irgendwo hinzufahren. Das war ja alles in Corona-Zeiten eingeschränkt. Und diese Gegenreaktion, ich will jetzt leben, ich möchte das noch wieder erleben oder sowas, das erlebt man genau in diesen beiden Branchen. Aber wir werden sicher sein, wenn das weitergeht, wird das auch in den Branchen wieder zurückgehen. Jetzt noch nicht. Jetzt haben wir den Nach-Corona-Effekt, aber wenn wir mal so 4-5 Monate weiterdenken, wir wissen jetzt noch nicht, was passiert bis dorthin, aber dann trifft es diese Branchen auch wieder.
Das heißt also sozusagen, der Lebenshunger schlägt momentan noch das Bedürfnis, sparsam zu sein, was zurückzulegen. Schauen wir vielleicht nochmal kurz auf eine Schlagzeile vom Oktober 2021. Das fand ich ganz spannend. Da war es nämlich noch umgekehrt. Da hat es geheißen, die Angst vor Inflation schürt die Kauflust. Jetzt dämpft sie ja die Kauflust. Also das heißt, damals war so ein bisschen das Motto, ich gebe mein Geld schnell aus und kriege dafür Sachwerte, bevor das Geld eben nichts mehr wert ist. Wie erklärt sich das jetzt?
Damals war die Inflation was ganz Abstraktes. Abstraktes. Das heißt, Inflation 8% können sich ja die Leute nicht so sonderlich viel vorstellen. Die Inflation hat aber plötzlich ein reales Gesicht bekommen. Blick auf Tankstellenpreise, Blick auf Butterpreise. Und jetzt kommt etwas dazu. Die Inflation hat jetzt eine emotionale Basis mit dem Ukraine-Krieg bekommen. Das heißt, es ist nicht nur die Inflation, sondern es ist die Gesamtsorge, die sich jetzt mit dieser Zahl 8 oder 7 bis 8% mischt. Und plötzlich ist die abstrakte Inflation vom letzten Jahr plötzlich ein hochemotionales Konstrukt.
Vielleicht zum Schluss ganz kurz nochmal das Thema Sparen. Sie haben gesagt, wenn wir jetzt im Winter oder auf den Herbst hin wirklich mehr Geld brauchen, um unsere Wohnungen zu heizen, dann müssen wir tatsächlich sparen. Was bedeutet das dann konkret für die Branchen hier in Deutschland, die vom Konsum abhängig sind?
Alle Branchen werden erheblich leiden darunter, denn diese Grundbedürfnisse wie Waschen, warme Wohnung oder sowas, diese Grundbedürfnisse sind da, dieser Grundkomfort. Das heißt, dort werden die Menschen ganz am Schluss sich einschränken. Sie schränken sich immer ein bei diesen Dingen, die sie nicht brauchen. Also wie gesagt, diese Lustgüter. Die Lebensmittel werden auch weiter Umsatz machen, nicht mehr ganz so viel, weil die Leute eher die preiswerteren Produkte kaufen, aber all das, was man nicht braucht, und es sind ja in unserem ganzen Konsumverhalten doch 60%, die werden das gewaltig merken.
Sagt der Konsumforscher Hans-Georg Heusel, die Deutschen halten sich zurück beim Konsum. Der Einzelhandelsumsatz ist deutlich zurückgegangen. Wir haben gesprochen über Inflationsängste und die psychologische Ebene des Sparens. Und wir bleiben grob beim Thema. Die Inflation in der gesamten EU zeigt ja nach wie vor deutlich nach oben. Die Warnungen vor einem Konjunktureinbruch deshalb werden lauter. Auf dem Arbeitsmarkt allerdings macht sich die negative Stimmung noch nicht bemerkbar. Heute gab es dazu offizielle Zahlen für die EU-Länder.
Der Krieg in der Ukraine, die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie, die Sorge vor einem internationalen Konjunktureinbruch. Dem Arbeitsmarkt in den Euro-Ländern scheint das alles bislang wenig auszumachen. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote ist in diesen 19 Staaten insgesamt im Juni auf ihrem Rekordtief von 6,6% geblieben. Den Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat zufolge waren damit knapp 11 Millionen Menschen ohne regelmäßige bezahlte Beschäftigung, fast 2 Millionen weniger als noch ein Jahr zuvor. Unter den Euro-Ländern verzeichnete Deutschland mit 2,8% die niedrigste Arbeitslosigkeit. Für Malta ermittelten die Statistiker einen Wert von 3% und für die Niederlande von 3,4%. Die höchste Quote verzeichnen Spanien und Griechenland. Dort sind besonders viele junge Menschen ohne Job. Denn so stabil die Zahlen vom Arbeitsmarkt auch erscheinen mögen, in der Gesamtbetrachtung wächst die Jugendarbeitslosigkeit. Sie stieg im Juni auf 13,6%. Holger Beckmann, Brüssel.
Und wir haben es gerade gehört, Deutschland steht mit 2,8% Arbeitslosen EU-weit am besten da. Dennoch, die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit, die ehemalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles, die wird genug zu tun haben. Sie hat sich unter anderem den Fachkräftemangel und das Thema Anerkennung ausländischer Qualifikationen auf die Agenda gesetzt. Heute hat sie also offiziell ihren Dienst angetreten. Eine gute Besetzung, findet Evi Seibert in ihrem Kommentar.
Wenn der Name Andrea Nahles fällt, gibt es bei manchen Leuten sofort dieselbe Reaktion. Um Himmels Willen, das ist doch die, die im Bundestag das Pippi-Langstrumpf-Lied gesungen hat, die mit dem Badgie oder die, die dem politischen Gegner eins auf die Fresse geben wollte. Ja, das hat sie getan. Ja, das war peinlich. Ja, die SPD-Fraktion wollte so auch nicht geführt werden und hat sie deswegen weggeputscht. Das alles ist jetzt mehr als 3 Jahre her. Haben Sie seither etwas von Andrea Nahles gehört? Eben. Sie hat das gemacht, was fast kein Ex-Politiker schafft, nämlich geschwiegen. Keine unerbetenen Ratschläge von der Seitenlinie, keine Besserwisserei in irgendwelchen Interviews oder Talkshows. Sie hat ganz einfach ihren Job an der Spitze einer Bundesbehörde in Bonn gemacht. Sie hat einen radikalen Schnitt in ihrem Leben vollzogen. Die Frau, die schon mit 18 Jahren in die SPD eingetreten ist und da übrigens auch nicht austreten will, die dann sogar die erste weibliche Partei- und Fraktionschefin der größten Volkspartei Deutschlands wurde, sie hat ganz einfach den Politikerinnen Job an den Nagel gehängt. Jetzt kann sie die Seite der Nahles ausleben, die es hinter dem Klischee der Pippi-Langstrumpf-Sängerin gibt. Nahles war nämlich schon immer eine hochgeachtete Fachpolitikerin und Ministerin. Selbst der strenge Wolfgang Schäuble als damaliger Finanzminister zollte ihr deswegen öffentlich Respekt. Nahles hat den Mindestlohn durchgeboxt. Nahles hat das Bürgergeld entwickelt. Millionen Menschen bekommen also die Auswirkungen der Nahles-Politik in ihrem klammen Geldbeutel zu spüren. Sie bekommen ganz real jeden Monat mehr Geld. Ich weiß nicht, wie lange Klischees an Leuten kleben bleiben, aber wenn sie sich weiter so verhält wie die letzten 3 Jahre, dann sollte man auch mal aufhören, beim Namen Nahles immer nur reflexartig Pippi Langstrumpf zu sagen.
Andrea Nahles ist seit heute die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Ein Kommentar war das von Efi Seibert aus dem ARD-Hauptstadtbüro. Und zum Schluss der Blick auf die Börse. Wenig Bewegung heute beim DAX. Insgesamt herrscht positive Stimmung bei den Anlegern.
Der erste Handelstag im August ist einer dieser Tage, an denen sich Anleger neu positionieren. Der DAX am Ende unverändert bei 13.480 Punkten. Die schlechten Nachrichten von Seiten der Konjunktur werden dabei aufgewogen durch die Hoffnung auf weniger kräftige Zinsschritte der Notenbanken, weil eine lahmende Konjunktur in der Regel die Inflation ja nicht befeuert. So bleibt Zeit, die Positionen in den Depots zu sortieren, was unterm Strich in der Regel dazu führt, dass bei gut gelaufenen Aktien die Gewinne mitgenommen werden, wohingegen weniger gut entwickelte Aktienkurse zum Kaufen einladen, wenn die Unternehmensdaten das hergeben, und davon gibt es reichlich. Schlechte Nachrichten von der Industrie in China lassen zusätzlich den Ölpreis fallen. Eine Entlastung für die Unternehmen. Rezessionsängste in den USA lassen den Dollar schwächeln. Der Euro kann sich deshalb über der Marke von 1,02 Dollar behaupten. Sami Ibrahim, ARD Börsenstudio Frankfurt.